Thema von heute Morgen soll sein. Veränderung, echte Veränderung in uns. Gibt es das überhaupt? Und wenn ja, wie kann sie geschehen? Und ich möchte noch mit einem Beispiel beginnen, um euch so die Problematik nochmal deutlich zu machen, was so echte Herzensveränderung in uns bedeuten würde. Stellen wir uns mal Eltern vor mit einem kleinen Jungen und diese Eltern sind totale Beethoven-Fans und in dieser Familie gibt es keine Musik außer Beethoven. Und so wird dieser kleine Sprössling groß. Morgens, wenn er aufsteht, hört er die Ode an die Freude. Abends zum Bett, wenn er ins Bett geht, geht es die Mondscheinsonate. Und sein ganzes Leben dreht sich um Beethoven von morgens bis abends. Irgendwann kommt der Junge natürlicherweise in ein Alter, wo man sich so abnabelt von den Eltern. Und die Eltern kommen eines Tages so nach Hause und was hören sie da in dröhnender Lautstärke aus dem Zimmer ihres Sohnes? Nun, was immer es ist, Beethoven ist es nicht. So viel ist klar. Eine hysterische E-Gitarre, ein wummernder Bass und ein irres Schlagzeug, eine schrille Stimme und die Eltern sind entsetzt und schreiten ein und sagen: Lieber Sohn, so etwas gibt es aber hier bei uns nicht. Und jetzt überlegen Sie, wie Sie ihn auf die Tugend des Beethoven-Hörens zurückführen können. Ja, was haben Sie für Möglichkeiten? Erstens haben Sie die Möglichkeit, Sie könnten, mach's einen weiter. Sie könnten das Bürschlein bestrafen. Wenn du noch einmal diese Urwaldmusik hörst, dann, wenn Sie pädagogisch auf einem etwas höheren Level oder neueren Level angekommen sind, dann könnten sie auf positive Verstärker setzen, so auf Belohnung. Jetzt das Zweite. Lieber Junge, wenn du die Klaviersonate Nummer 6 in F-Dur fehlerfrei spielen kannst, dann bekommst du ein Spotify-Abo. Und dann kannst du für ein Jahr lang da hören. Sie könnten drittens auch an seine Einsicht appellieren. So laute Musik tut deinen Ohren doch gar nicht gut. Du bist nicht immer 16. Was willst du denn mit 60 sagen? Da müssen deine Ohren auch noch funktionieren. Was wird das bringen? Die meisten von euch lächeln recht abgeklärt. Die haben diese Diskussion anscheinend durch mit ihren Kindern oder müssen sie gerade noch irgendwie ertragen. Was wird das bringen? Also im ungünstigsten Fall springt der Junge überhaupt nicht drauf an und sagt, es ist mir doch egal, was ihr dafür veranstaltet. Das ist Beethoven war einmal, für mich ist das gegessen. Aber das Ding ist ja, und darauf möchte ich jetzt hinaus, selbst im günstigsten Fall, dass der Junge sich darauf einlässt, könnten die Eltern ja nur erreichen, dass er in Zukunft Beethoven aus zweitrangigen Gründen hört. Ja, entweder weil er seine Ohren schonen will, obwohl das Argument zieht eigentlich nicht, also bei mir hat es nie gezogen. Oder weil er sagt, ja klar, so ein Spotify-Abo ist nicht schlecht, also dafür würge ich mir das mal rein. Oder er will der Strafe entgehen. Aber es sind immer nur zweitrangige Gründe. Nie, weil er jetzt noch total begeistert von Beethoven wäre. Die Eltern können mit keinem Mittel der Welt den Jungen dazu zwingen, Beethoven zu lieben. Das geht einfach nicht. Das kann man nicht. Man kann einen Menschen nicht dazu zwingen, dass er etwas mag, was er eigentlich innerlich ablehnt. Geh mal einen weiter. So wie Menschen ihre Lieblingsmelodien haben, so hat auch Gott so seine Lieblingsmelodien. Und dazu gehören Gedanken wie Geben ist seliger als Nehmen. Gott findet das viel spannender, wenn man gibt, als wenn man nimmt. Da passiert zwischenmenschlich viel mehr. Da geht so viel ab beim wahrhaften, wirklichen Schenken. Deswegen sagt er das, Leute, das ist viel wichtiger, das ist viel besser. Da passiert viel mehr bei euch. Liebe Gott über alles und deinen Mitmenschen wie dich selbst, ist auch so eine Lieblingsmelodie von ihm. Und wenn wir Jesus und sein Leben, Jesu Leben auf dieser Welt anschauen, dann können wir singen, das hat er aus Leib und Seele gesungen. Da musste er nicht zu gezwungen werden, lieb doch mal deinen Menschen ein bisschen mehr. Nee, das war für ihn wirklich im Mittelpunkt seines ganzen Lebens. Und Gott möchte auch, dass wir heilig leben, dass wir echt leben, dass wir nicht hier anders sind als da. Weil er auch weiß, es macht uns unglücklich. Wir sollen gerade sein in dem, wie wir unser Leben führen. Das sind so die Melodien, die Gott gefallen. Und er möchte so gerne, dass sie auch uns gefallen. Aber wie kann er uns dazu bringen? Ja, er kann es genauso versuchen wie diese Eltern hier. Er kann es also als erstes mal mit Strafandrohungen versuchen. Wenn ihr diese Melodie nicht liebt und nicht singt, kommt ihr alle in die Hölle. Ja, das ist so das Erste. Ne? Unter Strafandrohung, so ihr müsst das tun. Er kann auch den zweiten Weg versuchen. Er sagt, wenn ihr das alle tut, liebe Menschen, dann kommt ihr alle in den Himmel. Wäre das nicht toll? Oder er könnte auch drittens das mit Argumenten versuchen, so seht doch bitte ein, wenn ihr das macht, dann wäre diese Erde doch ein viel schönerer Ort und dann würde es doch euch allen besser gehen, nicht wahr? Und vielleicht wird es sogar einen gewissen Effekt haben, vielleicht würden sogar manche Leute manches tun von dem, was Gott will, aber wir würden es aus falschen Motiven tun. Wir würden es ja nur tun, um der Strafe der Hölle zu entgehen oder um ja auch irgendwie in den Himmel zu kommen. Oder aber Gott will das nicht, Gott ist das zu wenig. Wisst ihr, das ist Religion. Das ist Religion. Das kann man mit Religion beschreiben, ne? Androhung von Strafe oder vielleicht hier Belohnung, sowas, dann habt ihr was davon. Das will Gott nicht, das ist ihm zu wenig. Es heißt einmal in der Bibel, dass wir selig sein sollen in unserer Tat. Elberfelder sagt, wir sollen in unserem Tun glückselig sein. Das heißt, wir sollen das lieben, was wir tun. Wir sollen darin aufgehen, in dem, was wir tun. Wir sollen Erfüllung darin finden, für Gott zu leben. Das soll uns von Herzen Freude machen, das soll uns total ergreifen. Das ist Gott zu wenig, wenn wir einfach nur gehorsam sind, aus Angst vor Strafe oder aus Gier auf Belohnung. Und es ist ihm deswegen zu wenig, weil er ganz genau weiß, das macht euch nämlich so auch nicht glücklich. Das macht ihr vielleicht mir zuliebe oder das macht ihr vielleicht in einer Gemeinschaft von Leuten, weil ihr sonst schräg angeguckt werdet. Aber das macht euch ja nicht glücklich. Ein Gehorsam ohne Überzeugung ist letztlich ein geheucheltes Christsein. Und Heuchelei macht nie glücklich. Wir kennen das alle aus dem Zirkus. Bei einer Zirkusvorstellung, da tun die Zirkustiere allerlei abenteuerliche Dinge. Dinge, die sie in freier Wildbahn nie tun würden. Wisst ihr, ein Tiger kann man ja dressieren oder einen Löwen. Löwen kann man durch Strafe oder Belohnung dazu bringen, dass er durch einen Feuerreifen springt. Dieser Löwe in freier Wildbahn wäre, das wäre das Letzte, was er tun würde. Sobald der Dompteur nicht in der Nähe ist, der wird dir einen Vogel zeigen. Der wird doch niemals von freiwillig durch einen Feuerreifen springen. Das ist nicht sein Instinkt. Das ist auch nicht durch dieses Vorgehen seine Art geworden. Es ist nicht zu einem Teil von ihm selbst geworden. Es ist ihm nur andressiert. Und sobald er alleine ist, würde er wieder einfach machen, was ihm gefällt. Gott wäre sehr unzufrieden, wenn er uns als Christen nur dressieren könnte. Wenn er sagen müsste, so, wir machen mal ein großes Dressurstudio auf hier. Ne, und dann stellen wir da einen hin mit einer Peitsche. Und dann werdet ihr mal alle lernen, was richtig ist. Gott wäre sehr unzufrieden, so wenn das seine Vision von Gemeinde sein sollte. Wenn das seine Vision für dich als Mensch und dein Leben sein sollte. Das will er nie und nimmer. Denn wisst ihr, dressierte Christen, die sind im Alltag dann doch ganz anders. Das ist nicht ihr Instinkt, das ist nicht ihre Art geworden, so zu leben. Das haben sie in den Gemeinderäumlichkeiten gelernt und dann nicken sie auch und dann wissen sie genau, was für Vokabeln sie nicht sagen dürfen, damit sie nicht einen auf den Deckel kriegen. Aber draußen sind sie wieder ganz anders. Und dressierte Christen sind deswegen auch letztlich unglücklich, denn sie erleben überhaupt nicht diese Freude, von der hier ständig gesungen wird. Und sie fragen sich manchmal, was das eigentlich für Texte sein sollen. Und warum das bei ihnen nicht funktioniert. Jetzt fragen sich sicherlich einige von euch, was will Gott denn machen? Nun, er will uns wirklich verändern. Und nicht dressieren. Mach's ein weiter. Gott möchte uns verändern und nicht dressieren. Gott möchte, dass wir wirklich gerne diese Dinge tun, die auch er liebt. Und ja, taucht schon die Frage auf, was hat er denn für Chancen? Was hat er denn für Möglichkeiten? Wie will er denn mich, wie will er denn dich dazu kriegen? Denn wir kennen uns ja, oder? Wir wissen ja. Sich eine Verhaltensweise andressieren, das kriegen wir gerade noch so hin. Das schaffen wir auch noch so mit so ein bisschen... 2020, ne? 1. Januar, oh, ja, jetzt ist Weight Watchers wieder auf dem Programm. So. Aber dass man eine Sache wirklich gerne tut, dass man sie von Herzen tut, wie will Gott denn das hinkriegen in uns? Wie will er das schaffen? Nun, ich will ganz ehrlich sein mit euch, die Bibel ist an dieser Stelle ziemlich pessimistisch. Die Bibel sagt, dass unser ursprüngliches, von Gott gestaltetes Wesen verändert wurde. Wir Menschen sind nicht mehr so, wie Gott uns einmal geschaffen hat. Und wir haben sozusagen eine Geschmacksverirrung erlebt. Wir lieben nicht mehr die Dinge, die Gott liebt, sondern die falschen Dinge. Unsere Lebensmelodie ist nicht unsere Lebensmelodie ist vielmehr, nehmen ist seliger als geben. Ja, wir können nicht genug kriegen. Es gibt noch so viele Sachen und vielleicht hat einer schon so viel, dass er schon fast dran erstickt und trotzdem kann er nicht mehr aufhören damit. Er will immer noch mehr haben. Er hat einmal angefangen, diesem Ding hinterher zu laufen. Er kann nicht mehr aufhören. Es geht immer nur ums mehr haben wollen. Wir lieben den anderen nicht genauso wie uns selbst. Wir schauen vielmehr, können wir ihn irgendwie noch an einer Stelle für unseren Vorteil ausnutzen? Was habe ich davon, dass ich den kenne? Hat der irgendwelche Beziehungen? Kann ich da irgendwie was für mich rauskitzeln? Ist da was drin für mich? Und uns ist auch nicht daran gelegen, heilig zu leben. Wir suchen doch vielmehr den kurzfristigen Spaß, auch wenn wir genau wissen, morgen schon tut es uns leid. Ach, egal. Nicht wahr? Wir lieben von Natur aus die falschen Dinge und wir können das auch nicht ändern. Wir können alles Mögliche um uns ändern. Wir können die Kleidung ändern, wir können die Wohnung ändern, wir können unser äußeres Verhalten ändern, wir können die Sprache ändern. Aber unser Herz, das können wir nicht verändern. Das, was wir lieben, wohin es uns zieht, darauf haben wir überhaupt keinen Einfluss. Gott sagt einmal durch den Propheten Jeremia, machen wir einmal an, kann ein Mensch etwa seine Hautfarbe wechseln oder ein Leopard sein geflecktes Fell? Wie wollt ihr das denn machen? Das geht nicht. Das ist ziemlich aussichtslos, nicht wahr? Und deswegen schlägt Gott nun mit der Menschheit einen völlig anderen Weg ein. Er sagt etwas radikal Neues. Seine Devise für unsere Situation ist, der Mensch muss von Grund auf erneuert werden. Das Alte ist nicht zu retten. Es muss eine Neuschöpfung her. Und die Bibel gebraucht verschiedene Bilder, mit denen sie beschreibt, was das sein soll. Und die möchte ich jetzt gerne noch mit euch anschauen. Als erstes spricht die Bibel davon, dass Gott uns ein neues Herz geben will. Gott möchte uns ein neues Herz geben. In Hesekiel 11, Vers 19 steht, ich will euch ein neues Herz und einen anderen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Das ist das Erste, was es heißt, Christ zu werden. Es bedeutet, dass wir nach unserer Wiedergeburt andere Dinge lieben als vorher. Warum beenden manche Menschen, nachdem sie Christen werden, ihre schlechten Beziehungen, ihre runterziehenden Beziehungen? Warum bringen sie die Dinge in Ordnung? Warum nehmen Menschen in anderen Ländern Benachteiligung und Verfolgung auf sich? Ist das deswegen, weil sie einer Gehirnwäsche unterzogen worden sind? Weil sie dressiert worden sind? Ihr müsst das jetzt so machen? Nein, sie tun es, weil sie es wollen, weil in ihrem Herzen plötzlich ein Antrieb dazu ist, weil Jesus unumstößlich die Nummer eins geworden ist. Und das ist es, was Christsein heißt. Es bedeutet nicht nur, sich so ein paar Verhaltensweisen anzueignen, damit man nicht blöd auffällt, sondern Christsein bedeutet zentral und vor allem, dass Jesus Christus einem konkurrenzlos wichtig ist und dass ich bei allem frage, Herr Jesus, wie stehst du dazu? Du bist Herr meines Lebens. Du gehst mit mir durch den Alltag. Gott möchte dir eine viel größere Freude am Leben schenken, als du sie bisher überhaupt erlebt hast. Er möchte dich so verändern, dass du das neue Leben als Christ, dass das nicht für dich eine Last ist, sondern dass du an dieser Stelle wirklich echt wirst, eine echte Begeisterung bekommst. Vielleicht kannst du dir das noch gar nicht so vorstellen, aber Gott kann das tun. Er kann dein Herz wirklich so verändern, dass du die Dinge, die er liebt, auch liebst. Und dass du bei manchen Dingen, die du vielleicht heute noch super findest, irgendwann merkst, ey, wie blöd war das denn? Wieso habe ich so viel Kraft, so viel Lebenszeit in diese Dinge gesteckt? Wieso habe ich so unglaublich viel für diesen Kram investiert? hätte ich doch viel mehr Christus gesucht und seine Nähe. Denn bei ihm ist wirklich Leben, das einen satt machen kann. Ein zweites Bild. Ein religiöser Mann namens Nikodemus kommt eines Nachts zu Jesus. Die Ausleger gehen davon aus, machst du den nächsten Punkt an? Die Ausleger gehen davon aus, dass er nachts kam, weil er nicht gesehen werden wollte. Und ich kann das gut verstehen. Zur Seelsorge, da geht man nicht unbedingt mit einer Fanfare hin und mit wehenden Fahnen. Schaut mal, ich gehe zur Seelsorge. Da geht man besser nachts. Oder irgendwie so, dass es keiner so recht mitbekommt, weil bei Seelsorge ist ja immer so eine Sache, nicht wahr? Da denken die anderen immer gleich, oh, der hat ein Problem, der braucht einen Seelsorger, der braucht einen Pastor. Nikodemus sucht tatsächlich Antworten, weil er gemerkt hat, so ein bisschen in die Synagoge gehen, so ein bisschen fromm Leben, das bringt es nicht, das ist es noch nicht. Und deswegen kommt er zu Jesus und fängt so ein bisschen erstmal mit Smalltalk an. Und Jesus, wie er so ist, ne, direkt erstmal, Leute, wir haben keine Zeit, er geht direkt drauf zu, auf den Punkt, auf den es eigentlich ankommt. Nikodemus, deine eigentliche Frage ist, wie kann ich ins Reich Gottes kommen? Und weißt du, dafür gibt es nur eine Möglichkeit. Du musst von Neuem geboren werden. Und Nikodemus reagiert erstmal sehr unverständlich und sagt, wie, was von Neuem geboren werden? Ich bin ja ein paar Jahrzehnte alt und wie soll ich nochmal klein werden? Und das geht auch gar nicht. Und Jesus sagt auch, das meine ich gar nicht. Ich meine, dass es nach der Möglichkeit einer natürlichen Geburt auch noch die Möglichkeit einer übernatürlichen Geburt gibt. Der Heilige Geist kann dir zusätzlich zu deinem biologischen Leben, das dir deine Eltern vermittelt haben, geistliches Leben geben. Ein ganz anderes Leben in dich hineingeben. Und das ist so neu, dass ich das eine neue Geburt nenne. Und wisst ihr, genau das ist ja wieder dieser Gedanke. Es geht gar nicht darum, dass wir versuchen, unser Leben vor Gott so ein bisschen aufzuwerten. Sondern es geht um eine Neugeburt, um ein neues Leben. Und genauso wenig wie ein Baby natürliches Leben aus sich selber hervorbringt, sondern das geschenkt bekommt, so kannst du auch dieses neue Leben von Gott niemals aus dir selber hervorbringen, sondern es nur von ihm durch seinen Geist geschenkt bekommen. Zu deinem biologischen Leben mussten dir deine Eltern verhelfen. Und dein geistliches Leben, das kann nur Gott selber dir schenken. Anders geht das nicht. Und noch ein drittes Bild. In 2. Korinther 5, da heißt es, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir lesen hier, in Christus werden wir eine neue Schöpfung. Gottes Vorstellung von einem neuen Menschen ist eine neue Kreatur, nicht eine Reparatur. Wir haben manchmal so bei uns die Vorstellung, wenn wir uns so angucken, ja, so ein paar Sachen sind nicht so ganz gut. Aber so insgesamt, ne? Och, wie eigentlich ein netter Kerl. Und jetzt müsste ich eigentlich nur mal einmal in die Werkstatt gehen zu Gott. Und dann kommt der vielleicht ein bisschen so mit dem Lackstift. Und so ein paar Macken, so, ne, die darf er dann mal ausbessern. Und da kann er mal so ein bisschen was dran machen. Und dann geht das doch wieder, oder? Dann ist das doch eigentlich schon wieder alles okay. Gott sagt hier, das ist zu wenig. Ich möchte in dem Fahrzeug deines Lebens einen neuen Fahrer ans Steuer setzen. Es soll komplett neu werden bei dir. Es geht nicht nur um ein paar Kratzer. Dein Leben soll komplett neu werden durch das, was Jesus tut. Jesus wird es verändern. Du wirst eine neue Schöpfung in ihm. Und wisst ihr, wenn wir uns jetzt diese Dinge anschauen, die Bibel uns nennt, was geschehen soll und geschehen muss in uns, dann möchte ich jetzt einfach nochmal so zwei Gruppen unter uns ansprechen. Als erstes möchte ich mal sagen, vielleicht bist du jemand, der immer gedacht hat, also dieses Leben mit Gott, das ist mir ehrlich gesagt zu anstrengend. Was da alles vor einem erwartet wird und wie man zu sein hat und was man lassen muss und was man tun muss, das ist nichts für mich. Ich bin nicht so der religiöse Typ. Die Bibel sagt, darum geht es überhaupt nicht. Es ist gar nicht auf diesem Niveau von Strafe und Belohnung. Gott will dich nicht dressieren mit Zuckerbrot und Peitsche. Und er möchte gar nicht, dass du rein äußerlich so brav deine geistlichen Übungen absolvierst, damit niemand schräg guckt und er dann vielleicht auch zufrieden ist mit dir, während du dich innerlich total dagegen sträubst. Sondern Gott möchte dir ein völlig neues Leben schenken. Gott möchte aus dir eine neue Schöpfung machen, dass du regelrecht aufwachst und sagst, boah, wie konnte ich nur bisher für all diesen Schwachsinn leben? Wie gut ist das, dass ich endlich ein wirkliches Ziel habe in meinem Leben, dass ich endlich weiß, wohin ich gehe, dass ich endlich weiß, was am Ende auf mich wartet, dass ich endlich weiß, in welche Richtung mein Leben verlaufen soll. Ich möchte dich herausfordern, komm zu Jesus, weil er möchte dich zu einer neuen Schöpfung machen. Er möchte dir Leben geben, das über alles hinausgeht, was du dir vorstellen kannst, wo du dir sagen könntest, ja, das könnte ich mir vielleicht noch gerade so denken. Da könnte ich mich, wenn ich mich anstrenge, vielleicht gerade noch zu aufraffen. Darum geht es überhaupt nicht. Christus möchte dich zu einer neuen Schöpfung machen. Und ich möchte noch eine zweite Gruppe ansprechen. Vielleicht bist du auch jemand, der früher schon mal das Leben mit Jesus begonnen hat und du hast zu Jesus Ja gesagt und hast das auch wirklich so erlebt. So was die Bibel hier mit einer neuen Kreatur beschreibt, nicht wahr? Dass du wirklich gemerkt hast, so nach deiner Hinwendung zu Jesus, jo, es war wirklich wie dieses Aufwachen. Jesus und sein Reich waren dir konkurrenzlos wichtig und du hattest Jesus von Herzen lieb und du bist zum Gottesdienst gegangen und wurdest angesprochen von den Predigten und von Gottes Wort und du hast gemerkt, das ist echt und es geht mich an, das spricht mich tatsächlich an, alles war so real. Die Länge trägt die Last oft, nicht wahr? Wir merken dann oft, leider, irgendwann hat das nachgelassen und dann ist oftmals die Gefahr so rein, äußerlich verändert sich gar nichts. Man geht dann immer noch. Und alles scheint so, als es in Ordnung ist. Und du betest auch immer noch und du spendest auch immer noch. Und niemand würde denken, dass was anderes ist. Aber du merkst es ganz deutlich. Das hat sich schon was verändert in dir. Weißt du, wenn du das jetzt feststellst an dir, dann möchte ich dir auch jetzt, gerade jetzt, auch am Anfang von 2020 nicht sagen, so, Leute, ne? 1. Januar, es geht wieder los. Reißt euch ein bisschen zusammen. Und ich möchte es überhaupt nicht, dass du das sagst, irgendwie, jetzt werde ich nochmal ein hingegebener Christ. Ich möchte vielmehr, jetzt gerade heute möchte ich einfach hinweisen, wir feiern das Abendmahl. Wie gut ist das? Wie gut ist das? Denn im Abendmahl streckt Jesus dir seine Hand wieder entgegen. Und ich möchte dich einfach nur dazu auffordern, dass du nur dies eine sagst, Herr Jesus, ich habe vielleicht wirklich ein bisschen locker gelassen. Ich möchte deine Hand wieder fester greifen. Ich möchte dichter zu dir. Ich möchte, dass du wieder konkurrenzlos wichtig in meinem Leben bist. Geh doch zu ihm, gerade jetzt, wenn wir hier so im Kreis oder im Halbkreis stehen und sag ihm das, Herr Jesus, ich hab wieder angefangen, auf andere Dinge zu schielen und ich dachte doch erst, das tut mir gut. Ich merke wieder, das ist überhaupt nicht das Richtige. Und was jetzt noch übrig ist von dem, was so mal ein glühendes Christsein war, das ist vielleicht in manchen nur noch so eine leere Hülle von Religiosität. Ich möchte kommen, ich möchte das bringen und ich glaube, du bist derjenige, der Leben geben kann und ich glaube, du bist auch der Einzige, der Leben geben muss. Es gibt keinen anderen Ort dafür. Und so komme ich zu dir und möchte dir neu sagen, du bist der Lebensspender, du bist der Lebensveränderer. Ich brauche von dir dieses Feuer, das echt ist. Ich möchte, bevor wir das Abendmahl feiern, mit einem Vers schließen, den finde ich in diesem Zusammenhang ganz wichtig, aus 2. Korinther 4, den Vers 16. Da spricht Paulus zu den Korinthern und die haben ganz offensichtlich auch mal so diese Erfahrung gemacht und Paulus selber hat auch diese Erfahrung gemacht. Er sagt, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Dieser Vers sagt, du hast einen äußeren und einen inneren Menschen. Pflege deinen äußeren Menschen. Er ist ein wundervolles Geschenk von Gott an dich. Damit darfst du das Leben auf dieser Welt erleben. Aber wisst ihr, irgendwann ist es dann auch mal genug mit den äußeren Dingen. Denn der äußere Mensch verfällt letztlich doch. Das ist bei jedem von uns so. Aber du hast als Christ noch etwas viel Kostbareres bekommen, nämlich einen inneren Menschen, der eine Ewigkeit lang lebt. Und jetzt finde ich das Interessante hier, dieser Vers sagt, auch der innere Mensch muss gepflegt werden. Er muss von Tag zu Tag erneuert werden. Das bedeutet doch vor allem eines. Die Erneuerung deines inneren Menschen ist etwas völlig Normales. Du brauchst nicht mit einem schlechten Gewissen ankommen und sagen, oh Herr Jesus, es ist mal wieder so weit. Ich habe so schlecht und habe dies und das. Das weiß Jesus alles. Er sagt, das ist völlig normal. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass du von Herzen kommst und meine Hand neu ergreifst. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer und immer wieder auch unter Gottes Wort begeben und stellen. Wir haben es nicht ein für alle Mal gefressen. Das gibt es nicht. Ich möchte dir zusprechen, du darfst ganz ohne schlechtes Gewissen kommen und musst nicht erstmal hier dich selber geißeln, sondern darfst einfach sagen, danke Herr Jesus, du bist wieder neu, wieder echt, wieder mit deinem ganzen Feuer, mit deiner ganzen Liebe für mich da. Und das brauche ich. Auch in 2020. Und auch jede Woche und auch jeden Tag und immer wieder neu.